Jesus Christus ist unser Gott und unser König. Friede sei mit euch. Schön, euch zu sehen. Ich freue mich sehr, dass wir als Gemeinde die Gelegenheit, ja das Vorrecht haben, die offizielle Einführung von Markus Liebold als dem neuen Direktor von Jugend für Christus durchführen zu können. Schön, dich mal persönlich zu treffen, deine Frau Johanna. Herzlich willkommen euch nochmal ganz besonders und Claudia und Alfons. Auch euch nochmal ein ganz herzlicher Willkommensgruß. Ich habe mich so gefreut über euch Itemba-Leute. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe das noch nie erlebt. Letztens hattet ihr euer Abschlusskonzert hier. Da sind also schier die Nieten da oben rausgeflogen. Das Haus steht noch, ihr seid also stets gern gesehene Gäste. Lieber Alfons, die festliche Verabschiedung von dir hat ja bereits stattgefunden. Da haben wir als Gemeindeleitung komplett gekniffen. Wir hatten ja unser Gemeindeleitungsrüstwochenende, das ist uns sehr schwer gefallen, das nicht zu tun. Umso mehr freuen wir uns. Das Essen war sehr gut, das hat er in Erinnerung. Gut, ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, Alfons war 38 Jahre lang bei JFC tätig, 33 Jahre davon als Direktor. Das ist schon eine Ära, eine Epoche. Und heute also die großen Fußstapfen, keine Angst. Das ist gut möglich. Wir sind mit dem Herrn, mit dem König, mit Jesus unterwegs. Das wird gut. Und ich finde es ganz toll, dass er als unser Gemeindeglied hier heute quasi das Steuerruder an seinen Nachfolger übergibt. Und wir sehen ja hier, da haben liebevolle Leute, die Enders hatten hier, das ist eine super Sache hier, ihr könnt mich auch hier hinstellen, so ein bisschen so den Chef spielen. Nein, ich bleibe dann doch lieber hier, auch hier vorne. Man kann gerne nachher näher treten, mit sehr viel Liebe gestaltet. Ein Motiv, das uns heute leiten soll, Steuerübergabe, christliche Seefahrt. Die Flasche dort unten, falls sie jemand sieht, heißt eine Flaschenpost. Bloß zur Beruhigung für einige. Markus, du bist ja kein Leichtmatrose mehr. Wir haben eben von dir gehört, du bist schon seit Jahren an Bord, weißt, wie das Schiff schwimmt. Ein erfahrener Seemann. Aber jetzt geht es darum, dir als dem neuen Steuermann weiter einen guten Kurs in stürmischer Zeit zu wünschen. Darum soll es thematisch heute gehen, einen guten Kurs in stürmischer Zeit. Und da kann man sich fragen, worauf achtet man dann als Steuermann? Ich muss doch nochmal drehen, das gefällt mir. So. Damit wir uns leicht orientieren können, ihr wisst ja, diese Würdenträger, die Steuermänner, sowohl die Piloten in der Luft als auch die Steuermänner auf dem Wasser, die haben immer so Streifen. Daran kann man sie dann erkennen und ich habe gedacht, so drei Streifen verleihen wir mal dem Markus heute und wir, klassischerweise drei Punkte in der Predigt, nicht? Also drei Streifen. Der erste Streifen, bitteschön. Mit dem Fernrohr auf den Ausguck im Mast klettern, eine andere Perspektive einnehmen. Das wäre so mein erster Gedanke. Früher hatten die Schiffe ja einen Mast mit einem Ausguck obendrauf. Die ganz Mutigen sind da hochgeklettert, um eventuelle Hindernisse wie Felsen, andere Schiffe, Untiefen, kommendes Land festzustellen, rechtzeitig zu sehen. Aus der Zeit kommt dann auch dieser berühmte Ausruf, Land in Sicht. Und wenn du 4 Monate auf See warst, war das ein toller Ausruf, Land in Sicht. Heute nennt man diesen Menschen, der da oben siehst, Radar. Der ist elektronisch, aber trotzdem muss einer irgendwo oben auf der Brücke stehen und da seinen Blick auf diese schwarze Mattscheibe wenden. Das ist jetzt sein Fernglas. Das heißt, ein Steuermann, der muss weit sehen können. Der muss auf die Dinge schauen, die rings um ihn zu existieren scheinen. Und meistens sind das ja durchaus reale Dinge, auch wenn das auf dem Monitor gar nicht so aussieht. Er muss eine andere Perspektive einnehmen als jemand, der nur den nächsten Wellenberg vielleicht vor sich sieht. Er muss weiter sehen können. Christen haben so einen Leitstern, auf den sie ihren Blick richten. Seit Bethlehem, 1. Advent heute, Weihnachten, Adventszeit, haben Christen einen solchen Leitstern, auf den sie ihr Blick richten können. Und ihr wisst ja alle, in der Schifffahrt hat man sich immer nach den Gestirnen orientiert, noch lange bevor es Radar gegeben hat. Und dieser Leitstern, Jesus Christus, hat uns seinen Geist gegeben. Und das könnte ich vielleicht vergleichen mit diesem Radar, der uns dabei hilft, eine solche Perspektive, die vorausschaut, einnehmen zu können. Und da habe ich einen Text gefunden im ersten Brief an den Timotheus von Paulus. Da heißt es in Kapitel 4 in den ersten 4 Versen wie folgt. Nun sagt uns der Heilige Geist ausdrücklich, dass manche sich am Ende der Zeit von dem abwenden werden, was wir glauben. Sie werden auf Lügen hören und Lehren folgen, die von Dämonen stammen. Diese Lehrer sind Heuchler und Lügner, aber ihr Gewissen ist tot. Sie werden behaupten, es sei falsch zu heiraten und falsch bestimmte Dinge zu essen und so weiter. Doch wir sind Menschen, die die Wahrheit kennen und an sie glauben. Weil alles, was Gott geschaffen hat, gut ist, sollen wir nichts davon ablehnen. Wir dürfen es dankbar annehmen, denn wir wissen, dass es durch das Wort Gottes und durch das Gebet gesegnet wird. Eine unglaubliche Perspektive, die uns das Radar hier zeigt. Alles, was von Gott kommt, ist gesegnet. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir uns die Finger schmutzig machen auf dem Weg über die stürmischen Wogen unseres Lebens. Und wir erleben ja auch mehr und mehr, und durch die Globalisierung erleben wir das weltweit alles gleichzeitig, dass Menschen sich von dem abwenden, was Gott als wahr, als richtig und gut geschaffen hat. Wir erleben gleichzeitig in vielen Ländern, leider nicht hier in Europa, wie sich Menschen dem gerade wieder zuwenden. Aber soweit wir jetzt zunächst mal auch sehen können, Überblick haben, scheint das so zu sein. So wird zum Beispiel die Auflösung überkommener und auch solidaritätsschaffender Strukturen, Volk, Familie, Religion, dass man das auflöst, wird als Emanzipation, als Voraussetzung für eine die ganze Menschheit beglückende Utopie gefeiert. Und wer an alten Werten festhält, der gilt als rückständig. Und da hat man eine ganze Menge von Begrifflichkeiten, die dann Menschen, die so wie wir hier in der Freien Evangelischen Gemeinde glauben, zukommen lässt. Und das alles kann einen ja schon mal den Blick verstellen und angesichts durchaus hoher Wellenberge, die sich um uns herum auftürmen, ihr mit einem kleinen christlichen Schiff da, macht euch doch nicht lächerlich. Ja, das ist ja nur nicht mal ein Beiboot. Verglichen mit dem, was sonst so alles auf diesem großen Meer rumfährt. Wir waren an der Mosel gewesen, und da in unserem kleinen Kanadier, und da sind dann die großen Frachtschiffe an uns vorbeigefahren. Und dann haben wir gefilmt, und da war fast die Speicherkarte voll, bis das Teil vorbei war. Und das war, ja, da war noch ein kleines Schiff. Wir haben mal in Hamburg, in Norddeutschland, im Hafen rumschippert und eine Schiffsschraube besichtigt, die bis zum 5. Stock geht. Und das ist nur die Schraube. Der weiß Bescheid, was auf dem Weltmeer so rumfährt. Und so kommen wir uns ja manchmal auch vor als Christen in unseren kleinen Booten. Wir brauchen uns nicht entmutigen lassen. Es heißt hier im Text, wir sind Menschen, die die Wahrheit kennen und an sie glauben, das heißt auch an der festhalten. Und dazu brauchen wir das Kritische auf den Mast klettern. Dazu brauchen wir immer wieder das Einnehmen von einer Perspektive. Ja? Raus aus dem Alltag, raus aus dem Klein-Klein, das, was einem immer wieder den Blick verstellt. Ich muss halt noch so viel tun. Ja? Luther sagte, heute habe ich viel zu tun, heute muss ich viel beten. So, also rauf auf den Mast, ran ans Radar. Dann können wir uns wieder auf den Leitstern einordnen und sagen, was ist wirklich wichtig. Gestern habe ich mit jemand gesprochen, da ging es darum, wenn jemand stirbt, was dann übrig bleibt. So eine blaue Plastiktüte mit den letzten Habseligkeiten. Und zack, ist vorbei, im Altenheim, im Keller unten. Keine Verwandten, hat es niemand abgeholt. Was bleibt? Worauf müssen wir uns ausrichten? Es geht darum, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und da mache ich jetzt die Klammer auf. Die Adventspredigt heute Morgen habe ich zu dem Thema gehalten. Auf unserer Homepage ist die nachher auch abrufbar, Klammer zu. Ich spare mir die Zeit hier, deswegen kommen wir gleich zum zweiten Streifen. Da geht es darum, dass wir die Seekarte studieren und Instrumente zur Ortsbestimmung einsetzen. Man könnte sagen, die Bibel lesen und eine eigene Vision für das Leben bekommen. In Vers 6, in diesem Brief von Paulus an Timotheus, heißt es nämlich weiter, wenn du das, was du da oben siehst, auf deinem Ausguck, anderen erklärst, tust du damit deine Pflicht als ein würdiger Diener von Jesus Christus. Du lebst von der Botschaft des Glaubens und der wahren Lehre, der du gefolgt bist. Die Botschaft des Glaubens, die wahre Lehre, die uns übermittelt wird. Und da haben wir natürlich zuallererst mal diese Verschriftung, auch meinetwegen digitalisiert, auf dem Smartphone. Wenn Sie es dabei haben, haben Sie es vielleicht gerade aufgeschlagen. In der Zeit, als es noch kein GPS, keine Funkverbindungen gab, da hatten ja die Steuerleute Seekarten. Und damit haben sie sich orientiert, einen Kompass, Sextanten und andere mechanische Messinstrumente. Und damit man ein Schiff gut steuern kann, muss man das gut lesen können, so eine Seekarte, einen Kompass, einen Sextant. Da sind sie mal in der Stadt rumgegangen und haben einen Schnittplan, so ein Nähding da. Damit käme ich jetzt nicht aus. Ne? Heißt man das so, Schnittplan? Schnittmuster. Ne? Damit sind sie in der Fußgängerzone rumgelaufen und haben den Leuten gezeigt, können Sie uns mal sagen, wie wir zum Bahnhof kommen? Und natürlich die Hälfte der Leute, ja, da müssen Sie hier und da. Und die haben überhaupt nicht gemerkt, dass das ein Schnittplan war, ne? Schnittmuster. Das heißt, mit einem Plan muss man sich gut auskennen. Mit einem Sextanten muss man umgehen können, damit man sagen kann, wo sind wir jetzt und wie soll es weitergehen, wo gehen wir hin? Ich war kürzlich mit ein paar Freunden tief im Wald in der Nacht und wir hatten so ein GPS-Teil, ne, wo wir hin mussten. Natürlich haben wir uns verirrt, haben uns nicht ausgemacht, konnten wir nicht bedienen. Ne, irgendwann sind wir wieder rausgekommen. Das heißt, wo soll es hingehen, Ortsbestimmung? Diese Kenntnisse muss man sich aneignen. Und ich glaube, wenn es um Glaubensdinge geht, und darum geht es ja bei euch in besonderer Weise, dann habt ihr euer Schnittmuster vorliegen, die Bibel. Seekarte, Messinstrument zur Ortsbestimmung. Es ist unverzichtbar. Nach wie vor glaube ich, dass uns die Bibel gerade in stürmischen Zeiten auch heute Orientierung gibt. Denn das, was über tausende von Jahren von Gott her an Wort an uns herangegangen ist, hat so viele Millionen Menschen schon Orientierung gegeben. Warum sollte das heute plötzlich nicht mehr gelten? Sie ist die Landkarte, an der wir uns orientieren können, in dem Fall die Seekarte. Ohne Bibelkenntnisse können wir ja auch an Gott glauben, aber wir können keine Vision entwickeln, die über das hinausgehen, was gerade bei uns so am Deck alles so los ist. Und damit sich diese Visionen wirklich an Gott ausrichten und in Erfüllung gehen, brauchen wir diese Kursbestimmung. Brauchen wir die Zeit, in der wir die Bibel lesen, in der wir lehren, in der wir forschen, in der wir uns orientieren. Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Was ist wirklich dran und wichtig in diesen vielen Möglichkeiten, die wir heute gerade mit Elektronik haben? Fantastisch, was er da alles schon macht. Connections in die ganze Welt. Aber wenn das nicht geerdet ist, wenn das nicht irgendwo angebunden wird. Und es ist ja auch oft so, Menschen starten wegen einer Vision, die sie haben, ein Ziel, eine große Idee in ihrer Arbeit, gehen an Bord, heuern an, der Kapitän freut sich, der Steuermann, der ist auch richtig fest an seinem Platz. Aber wisst ihr, warum die meisten Leute ein Schiff wieder verlassen? Wegen dem Steuermann, wegen der Mannschaft. Und deswegen ist es wichtig, und das sagt die Bibel ja hier auch, du brauchst das Wort Gottes und du musst daraus ableiten, wie du das Schiff steuerst. Und deswegen, das Wort Gottes gibt uns Fantasie und Hilfe für viele weitere Instrumente, die du auf einem solchen Schiff brauchst. Da könnte man zum Beispiel sagen, jetzt Thema Coaching, Mentoring, KSA, Seelsorgeausbildung, Managementkenntnis, eine theologische Ausbildung. Jura geht ja in die Richtung. Und ich habe entdeckt, ich war auch schon mal bei einem von euren Seminaren dabei, und da gibt es so ein Seminar, das heißt, ganz toll, 7 Fehler, mit denen du deine besten Mitarbeiter vergraulst. Also wenn es interessiert, Ruben, das gibt's bei euch, gell? Sehr cool. Und da erfährt man nämlich genau, was man nicht machen soll. Denn das ist auch wichtig, die Bibel als Grundlage. Und ich habe mir das mal genauer angeguckt, die Leitlinien. Das kannst du 1:1 auf das, was die Bibel sagt, zurückführen. Das ist nicht irgendwo so aus Sturm und Wind gehascht, mit irgendeinem Netz da rausgezogen, ein bisschen Krempel noch mit aufs Boot geholt. Sehr verortet, gute Dinge. Aber egal, was du bisher, was du in Zukunft als Steuermann einsetzt, es beginnt und es endet immer wieder am Wort Gottes. Maßstab für Lehre, Leben und Glauben, Präambel unseres Bundes. Nur wenn ich die Bibel als Geschichtsbuch oder Märchenbuch lese, das viel Seemanns gern erzählt, dann hat das wenig mit mir und meinem Leben zu tun. Lebendig wird das Ganze, wenn ich es wirklich glaube und dann auf mein Leben umsetze, wenn ich also selbst so handle. Wenn ich Gott um Orientierung für meinen Alltag bitte und dann aber auch tatsächlich das Steuerruder so bewege. Und deswegen schließlich der dritte Streifen. Das Steuerrad in die Hand nehmen heißt das, und damit meine ich einfach handeln, mach's. Also dieses Steuerrad, nicht? Das Steuerrad, das lenkt auch ein riesengroßes Schiff. Mittlerweile hat man ja bloß noch so einen Joystick, nicht? Dahin, wo man will. Es ist erstaunlich, wie sensibel so ein großes Schiff auf so ein bisschen Steuerrad reagiert. Und ohne Steuer würde ein solches großes Schiff von Wind, von Strömung, von Wellen abgelenkt, abgetrieben, würde dorthin irgendwo fahren, wo du gar nicht hinkommen möchtest. Und egal, ob der Antrieb durch Segel, durch einen Motor oder durch Ruder, durch Paddel erfolgt, die Gegenkräfte, die unser Schiff abtreiben wollen, sind sehr stark und es gibt sie immer. Deswegen brauchen wir ja manchmal in engen Stellen wie Häfen oder solche Durchfahrten, weil da auch Strömungen sind, die man nicht so kennt, braucht man einen Lotsen, der das Steuer übernimmt. Ich habe das mal auf der Ruhr, wir haben ja in der Nähe der Ruhr gewohnt und da bin ich mit meinen beiden Söhnen, mit unserem Kanadier unterwegs gewesen, da paddelt man so. Und da war eine so starke Strömung, dass ich misstrauisch wurde. Und dann haben wir es also zu zweit, mit meinen kleinen Jungs, haben wir es praktisch fast nicht geschafft, gegen die Strömung anzukommen und nicht bis in den Rhein runtergespült zu werden. Da habe ich gemerkt, wie entscheidend wichtig das ist, dass man das Paddel, das Steuerruder nicht aus der Hand lässt und dass man weiß, wohin man will. Und gerade im geistlichen Leben ist das nicht anders. Es gibt Gegenkräfte, die wollen de facto verhindern, dass wir unseren Auftrag erfüllen. Ich bin in einer Initiative, einer Stiftung, ProVita, und wir beraten zum Anfang und zum Ende des Lebens. Und wir haben eine eigene Homepage, und da gibt es so Begriffe, die da nach oben poppen, damit man gefunden wird. Und wir haben jetzt festgestellt, es gibt eine emanzipatorische Frauenbewegung, die ganz bewusst sagt, wir wollen die Leute, die sich auf unsere Seite bewegen wollen, täuschen, indem wir die gleichen Begriffe nehmen wie die und die dann genau das Gegenteil von dem, was wir von Gottes Wort herkommend vermitteln wollen, dass jedes Leben lebenswert ist und dass es sich lohnt, sich dafür einzusetzen und dafür zu kämpfen und eben zum Beispiel vorgeburtliches Leben nicht einfach zu beenden, bevor es zur Welt kommt. Das ist genau das andere Ziel. Und da werden wir in einer Art und Weise angegangen und verunglimpft, die alles auf den Kopf stellt mit unseren eigenen Begriffen. Und die geben zu, dass sie durch Lug und Betrug das schaffen wollen. Und wir gucken gerade, wie wir das dagegen können. Also Strömungen, die das verhindern wollen, was ihr mit den jungen Leuten machen wollt, die gibt es immer und überall. Und wenn wir uns einfach treiben lassen, dann werden wir die Ziele nicht erreichen. Also nehmen wir das Steuer aktiv in die Hand und lassen uns das nicht einfach aus der Hand nehmen. Wir haben einen Auftrag. Glauben und Handeln gehören zusammen, sonst bleibt es Theorie und es hat keine Kraft. Also zum Schluss gibt es noch ein paar praktische Hinweise, die der Text liefert. Da will ich gar nicht viel dazu sagen. Da heißt es zunächst mal in Vers 7, vergeude keine Zeit mit Streitereien über gottlose Ideen und Ammenmärchen, sondern nutze deine Zeit und Kraft, um im Glauben immer stärker zu werden. Steuermann. Wir können uns über viel Mist unterhalten. Wir können uns über Klein-Klein unterhalten. Darf zum Beispiel dieser wunderschöne Adventsstern hier hängen? Darüber können wir jetzt eine wissenschaftlich-theologische Arbeit machen. Oder zum Beispiel, darf es dann einen Weihnachtsbaum hier geben? Da gibt es Gemeinden, die schlagen sich den Kopf drüber ein. Ein heidnisches Symbol, das uns als Christen so wichtig ist. Und es gibt noch so tausend andere Dinge, über die wir als Christen, als Steuerleute uns den Kopf zerbrechen könnten. Hier heißt es, Streitereien über gottlose Ideen, Ammenmärchen, komm ey, steck's weg. Oder sonst wohin. Nimm dir deine Zeit, die Gott dir gegeben hat, deine Kraft, und stell das Ruder in die entsprechende Richtung. Es gibt viel, was euch ablenkt. Es gibt viel, was Leiter ablenken will und was so wichtig scheint. Guck genau hin. Was sagt dir Gottes Wort? Richte dich aus zum Leitstern. Pack's an. Schwadronier nicht über die stürmische See, über den harten Boden, den es irgendwo zu geben scheint, sondern pack's an. Greife ein im Sinne Jesu. Vers 8. Körperliches Training, heißt das hier, hat einen gewissen Wert. Aber geistliches Training ist noch viel wichtiger, denn es verspricht Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Sehr cool, im zukünftigen Leben. Fitnessstudio, wenn du es kannst, mach's. Vernachlässig deinen Körper nicht. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht. Es ist mir auch geistlich ganz schlecht bekommen. Das heißt, bewerten wir die leiblichen, die körperlichen Dinge. Das Schöne, das Leben mit der Frau deiner Jugend. Ja, so. Bewertet das nicht zu klein. Lass dir den Job nicht über den Kopf wachsen. Jesus hat dir ein Leben gegeben, das du genießen darfst. Zeit, die du verbringen darfst mit Freunden. Innerhalb von JFC und außerhalb. Gemeinde, wo es schön ist. Und das ist wichtig, auch für dein geistliches Leben, sagt Paulus. Vers 10 heißt, wir arbeiten hart, konzentriert und leiden dabei viel, denn unsere Hoffnung ist der lebendige Gott. Also als Steuermann wirst du gegen Wind und Wellen ankämpfen müssen. Du hast schon viel davon mitgekriegt, wie das läuft. Und du weißt auch, Wellenberge haben Täler. Und wenn man im Tal ist, sind die Wellen umso höher. Aber genau dort begegnen wir in der Regel Jesus, wenn wir unten sind. Jesus ist von oben nach unten gekommen. Der ist nicht oben auf der Welle gesurft und hat gesagt, ich bin im Himmel, ihr seid unten. Der ist zu uns runtergekommen ins Wellental. Da brauchen wir ihn. Und wir werden als Leiter in Wellentälern unterwegs sein, sehr oft, öfter als wir lustig sind. Wenn du Jesus begegnen willst, dann darf dich das nicht schrecken. Da wirst du ihn finden. Und der Hafen, da wo das Wasser ganz glatt und ruhig ist, da ist er normalerweise nicht der Jesus. Der ist da, wo es stürmt. Und letztlich, Vers 12, den brauche ich gar nicht ausführen und erklären. Da heißt es, sei allen Gläubigen ein Vorbild in dem, was du lehrst, wie du lebst, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Spricht für sich. Also abschließend, ein Schiff, das sich auf Seekarten, Navigation und aufs Steuerrad verlässt, erkennt mögliche Hindernisse und Gefahren von außen zu spät. Andererseits kann man ja nicht die ganze Zeit im Ausguck zubringen. Man muss auch steuern und navigieren. Und wenn wir sehr aktiv sind und vieles gleichzeitig machen, ohne genug Zeit zu haben, mit Gott zu verbringen, dann besteht die Gefahr, dass wir ausbrennen. Wenn wir allerdings viel Zeit beim Bibellesen und beim Gebet verbringen, aber wenig Möglichkeiten haben, uns einzubringen, dann besteht die Gefahr der Entmutigung. Also brauchen wir eine Ausgewogenheit, braucht ihr eine Ausgewogenheit zwischen der Zeit in der Gegenwart Gottes, dem Beschäftigen mit der Bibel und dem aktiven Handeln. Alle drei Aspekte sind wichtig. In diesem Sinne wünsche ich dir, Markus, euch allen, mir selbst, dass wir mehr und mehr im Sinne dieser drei Punkte unser Leben gestalten. Dass wir alle drei Streifen am Ärmel haben. Ja? Und dann kann sich die Gegenwart Gottes in unserem Leben ausbreiten. Und dann haben wir das Steuer, ob jetzt für ein Werk oder für euch ganz persönlich, für eure Familie, für eure Gemeinde, fest in der Hand. Für einen guten Kurs in stürmischer Zeit. Segen mit euch, Segen mit dir. Amen.